Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Mein Name ist Eva Mühlbacher. Ich bin Schriftstellerin, Lehrerin, Literaturbegeisterte. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge der 10. Staffel Mittwochs bei Goethe. Wir beschäftigen uns heute mit dem Werk Bergkristall von Adalbert Stifter. Es ist eine Erzählung von ihm, ein sehr kurzer, aber sehr intensiver Text. Und es hat sehr viel mit Weihnachten zu tun. Und da wir uns schon im Dezember befinden, habe ich diesen Text mitgebracht. Stifter hat diese Erzählung erstmals im Jahr 1845 veröffentlicht. Damals hieß sie noch Der Heilige Abend. 1853 erschien dann die überarbeitete Fassung, der den Titel Bergkristall trägt. Wir sind dem Schriftsteller Adalbert Stifter schon früher begegnet, wenn ihr euch erinnern könnt. Und zwar in einer wunderschönen Erzählung Abdias, die das Verhältnis eines Vaters zu seiner blinden Tochter zum Inhalt hat. Auch hier begegnen wir zwei Motiven, die Stifter wiederholt in seinem Werk variiert. Einem Kind, das eine besondere Verbindung zur Natur hat, und die Natur selbst, die immer wieder als Repräsentantin des Göttlichen auftritt. So ist es auch in dieser Erzählung, die eigentlich eine Weihnachtsgeschichte ist. Wir haben die Lebensphase der Kindheit hier erreicht und das sieht man in diesem Werk besonders schön. Zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, deren Eltern aus zwei verfeindeten Dörfern am Fuße des gleichen Berges stammen, sind am 24. Dezember die Großmutter besuchen. Rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit machen sie sich auf den Rückweg über den Berg zurück nach Hause. Dann aber bricht ein Schneesturm aus, als die Kinder direkt auf dem Berg sind. Sie verirren sich und finden nicht zurück nach Hause. In der Zwischenzeit machen sich ihre Eltern, aber auch die anderen Einwohner der Dörfer auf die Suche nach ihnen. Die Kinder finden am Berg eine kleine Höhle, in der sie übernachten. Sie trinken den Kaffee, den die Großmutter ihnen für die Eltern mitgegeben hat, und essen alle Vorräte. Ganz alleine sind sie da oben mit der Natur selbst. Und jetzt kommt die wunderschönste Passage in dieser Novelle. Man hört förmlich das Eis knacken. Man bekommt diese Stimmung mit, es ist die kalte Winternacht. Das Eis knackt, das Mondlicht spiegelt sich im Schnee. Man kann die Nordlichter in den Augen der Kinder funkeln sehen. Die Natur zeigt sich hier in all ihrer Schönheit. Und so überleben die Kinder die Weihnachtsnacht auf dem Berg und kommen am folgenden Tag sicher zu Hause an. Es ist eine Weihnachtsgeschichte. Eine Geschichte darüber, dass die Natur, in der sich die Schöpfung Gottes zeigt, die Kinder beschützt. Es ist aber auch eine Geschichte über einen fast sicheren Tod und einer kleinen Auferstehung und deckt somit das gesamte liturgische Kirchenjahr ab. Wir erinnern uns natürlich, Jesus, der in den sicheren Tod geht und dann von den Toten aufersteht, und genau dieses Motiv bilden die Kinder in dieser Erzählung ab. Das Weihnachtswunder der Kinder wirkt dann aber auch fort in die Welt der Erwachsenen. Die Menschen in den Dörfern versöhnen sich nämlich, da das Wunder auch auf sie übergeht. Die Geschichte greift da so ein Stück weiter zurück. Die Eltern kommen nämlich aus zwei verfeindeten Dörfern und daher war eigentlich schon ihre Liebesgeschichte etwas Außergewöhnliches. Die Dörfer sind nach wie vor zerstritten und durch diese Suche nach den Kindern werden die Menschen der Dörfer einander näher gebracht und versöhnen sich am Ende. Es ist eine der schönsten Weihnachtsgeschichten, die ich kenne, muss ich sagen. Ich lese sie auch jedes Jahr wieder. Sehen wir uns aber ein bisschen die Motive an. Ich habe euch ja für diese heutige Folge die Kindheit versprochen. Und was ist eigentlich Kindheit? Kindheit ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Davor gab es logischerweise Kinder, aber die Kindheit mit ihren speziellen Eigenheiten, diese Idee davon, dass man Kinder beschützen muss, dass man sie auch erziehen muss, dass man ihnen aber auch Entfaltungsmöglichkeit geben muss, das kommt erst im 19. Jahrhundert auf. Und das ist deshalb so, weil dort der Fokus auf der Familie und auf dem Häuslichen liegt. Wir befinden uns hier in einer sehr schwierigen politischen Zeit. Es ist Anfang des 19. Jahrhunderts, ist Napoleon geschlagen und die europäischen Mächte kehren gleich wieder zur alten Ordnung vor Napoleon zurück und sagen, ja, das war eigentlich ganz super mit den Königen und Kaisern, das machen wir einfach wieder. Für die Bevölkerung war das nicht so toll und man merkt auch, dass die Demokratisierung bereits im Gange ist und dass sie auch später zur Revolution von 1848 führen wird und dann natürlich viel, viel später zur Abschaffung der großen Monarchien Europas. Nun aber sind wir am Beginn des 19. Jahrhunderts. Alles ist wieder so wie vor Napoleon. Und in Österreich bedeutet das, dass Fürst Metternich, der Staatskanzler, regiert, der ein strenges Regime, einem strengen Regime vorsteht. Er hat viele Spitzel, also Spione, unterwegs und jeder wird irgendwie beobachtet. Und es wird immer sehr genau geschaut, ist man Gegner des Regimes oder für das Regime. Das passierte ja öfter in der Geschichte, wie wir alle wissen. Auch zu dieser Zeit ist es passiert. Und da gab es eine ganz logische Folgerung. Die Bevölkerung hat sich aus dem Draußen, aus der Gesellschaft, wieder zurückgezogen in das Häusliche. Man hat gesagt, okay, wenn so viele Spione unterwegs sind, bleibt man lieber unter sich und war einfach sehr, sehr gerne zu Hause. Dadurch hat sich zu Hause eine bestimmte Kultur entwickelt. Und diese Kultur nennt man das Biedermeier. Es wurde zu Hause viel vorgelesen, es wurde sehr viel musiziert. Die Brüder Grimm haben ihre Hausmärchen genau für dieses Zuhause geschrieben, in dem Menschen einander vorlesen. Und vor allem ist auch die Familie in den Vordergrund gerückt als Kern der Gesellschaft. Ein Vater, der der Familie vorsteht, eine Mutter, die zu Hause ist. Dieses Idealbild der Familie gibt es erst im 19. Jahrhundert. Ganz oft wird heute in dieser Konstellation von mittelalterlichen Systemen gesprochen. Das Mittelalter allerdings kennt diese Familiendynamik noch keineswegs. Erst das 19. Jahrhundert strukturiert die Familie als Kern der Gesellschaft, in dem das Gute hausen soll, in dem es Frieden geben soll, in dem alles seine Ordnung hat. Erst das 19. Jahrhundert. Die Kinder müssen geschützt werden, sie sollen erzogen werden, sie sollen Bildung genießen. Alles das ist erst jetzt die Erfindung. Das gab es vorher nicht. Die Kindheit ist also vor allen anderen Dingen in dieser Zeit etwas Schützenswertes. Kinder sind etwas Besonderes. Natürlich ist das Bürgertum hier der Maßstab in all diesen Dingen. Im arbeitenden Teil der Bevölkerung hat das ganz anders ausgesehen. Da haben die Kinder freilich immer noch in den Kohleminen geschuftet. So wird auch die Kindheit in der Literaturgeschichte plötzlich ganz anders dargestellt. Oder besser gesagt, sie erhält eine besondere Bedeutung. Kinder als schützenswert, rein und gut haben ein Urvertrauen in die Welt. Sie symbolisieren also einen Kernpunkt in der Realität, der sehr, sehr positiv ist und sehr, ja, ursprünglich. Dazu kommt zu dieser Zeit, also parallel entwickelt sich die Strömung des Naturalismus. Da tritt die Natur in den Vordergrund. Und der Naturalismus ist eigentlich per se eine sehr, eine sehr nüchterne Erzählweise. Die hat eigentlich mit dem Biedermeier nicht besonders viel zu tun und mit Gott schon überhaupt nicht. Das Besondere an Adalbert Stifters Literatur ist aber, dass diese beiden Dinge zusammenkommen. Die Natur tritt nicht als Urgewalt auf, die alles zerstört, sondern sie zeigt sich als göttliche Schöpfung. Die Kinder symbolisieren das Reine und Gute des Menschen und die Natur. Durch die Natur offenbart sich ihnen Gott. Das Göttliche kehrt also in dieser Weihnachtsnacht zurück zu den Menschen, so wie es auch die ursprüngliche Weihnachtsbotschaft ist. Die Kinder sind Vermittler zwischen der göttlichen Welt und der Menschenwelt. Und in Gestalt der Versöhnung kommt Gott zu den Menschen zurück. Denn die beiden verfeindeten Dörfer beschließen am Ende der Geschichte, dass sie zusammenhalten werden. In diesem Sinne also von mir schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest.
Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona von und mit Eva Mühlbacher. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss und Servus.